Herzlich willkommen zu Episode 5 der Musikgeschichte ohne langes Federlesen. Hallo Jens, schön, dass du wieder da bist.
Ja, hallo Marcel, schön, dass wir es wieder mal geschafft haben. Und heute sind die 90er dran, habe ich gehört.
Heute sind die 90er dran, aber bevor wir anfangen, müssen wir noch einige Sachen loswerden. Also wir bedanken uns erstmal bei denen, die uns Feedback gegeben haben, die sich bei uns gemeldet haben. Wir haben Nachrichten per WhatsApp gekriegt, wir haben Nachrichten per Facebook gekriegt. Und Discord und was es nicht alles gibt, wurden wir angeschrieben. Und nochmal vielen, vielen Dank für das Feedback, das wir bekommen haben. Das bedeutet natürlich auch für alle, die jetzt neu dazu sind, wir nehmen alles Feedback entgegen. Also wenn ihr sagt, die Musik ist zu laut oder ihr sagt zum Beispiel, mach mal was aus den 50ern oder irgendwas dergleichen oder ihr sagt, der Koltermann darf nicht so viel quatschen, mehr der Jens quatschen, dann sagt uns das, teilt uns das mit und wir versuchen das irgendwie dann unterzubringen, wie ihr das wollt, Jens.
Ja, wir sind wirklich positiv überrascht, weil da kommen ja über verschiedenste Wege dann schon Sachen an uns ran und da greifen wir natürlich auch bestimmte Sachen auf. Ich meine, wir sind keine Profis. Uns ein bisschen aufgefallen, dass die L-Rate und bei mir die Quasi-Rate entsprechend doch ein bisschen größer ist. Wir bemühen uns, das zu verbessern, aber ganz ausschließen können wir es nicht.
Genau, weil wir machen das Ganze high live, wir bereiten uns quasi nur vor, aber ich denke, das ist ja auch der Charme, dass wir nicht hier irgendwo was ablesen. Ich erinnere an die Folge 1.
An die Bibellesung,
Folge 1, genau. Und das wollen wir ja nicht machen. Falls ihr Feedback haben wollt und ihr hört uns jetzt zum Beispiel über Spotify und kennt uns nicht persönlich, also wir haben ja viel Feedback bekommen von Personen, die uns persönlich kennen. Die uns nicht persönlich kennen, ihr könnt uns kontaktieren über podcast.musikgeschichte@gmail.com. Das ist unsere offizielle E-Mail-Adresse. Dort könnt ihr hinschicken.
Ja, vielleicht machen wir dann auch irgendwann noch eine Playlist, wenn das dann weiterlaufen sollte. Das müssen wir dann sehen. Ja, also quasi, das ist dann auch nochmal... Ich habe schon wieder quasi gesagt, also dass es dann einen Auftritt nochmal gibt in sozialen Medien, wo wir dann nochmal uns darstellen können, sagen wir bei Instagram, aber das werden wir dann sehen.
Das machen wir, wie gesagt, Schritt für Schritt. Genau. Bisher läuft alles über unsere persönlichen Profile, Instagram, Facebook oder WhatsApp-Status. Werden wir sehen, wie sich es weiterentwickelt. Also wie gesagt, Feedback wollen wir gern haben und an dieser Stelle noch ganz, ganz viele Grüße an Justin Schmidt. Seines Zeichens YouTuber, der uns und mich bei der ganzen Schnippelei von dieser ganzen Sache unterstützt hat. Viele, viele Grüße. Könnt ihr auch mal reinschauen, kleine Werbung. Justin Schmidt kümmert sich zum Beispiel um viele, was mit Technik, mit Drohnen zu tun hat oder Elektroroller und alles so Sachen. Das kennt er und schaut mal auf seinem YouTube-Kanal vorbei.
Ja, ich habe selber noch nicht im YouTube-Kanal bei ihm geschaut, aber es ist halt schön, dass es so Tutorials und so Ansprechpartner gibt. Ja, also all wissen sie mir ja auch nicht.
Genau. Und damit kommen wir zu unserer heutigen Folge. Wie Jens gesagt hat, wir gehen in die 90er, um genau zu sein. Wir gehen heute zu den Charts am 17. März 1997. Und jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz großen Problem, Jens. Zu einem ganz großen Problem.
Da bin ich jetzt gespannt.
Das große Problem wird sein, oder beziehungsweise war, dass ich vor den Charts gesessen habe und habe gesagt, ich möchte hier alle Songs nehmen, weil das war so... Meine Jugendzeit, das war so die Zeit, da bin ich gerade 18 geworden, da sind wir losgeturnt und das war so die Zeit, wo wir quasi jedes Wochenende in der Disco waren. Es war musikalisch eine geile Zeit, muss man jetzt wirklich so sagen. Es waren wirklich richtig tolle Songs mit dabei. Und das Jahr 1997, also wenn diese Folge zu Ende ist, schreit nach einer sehr zeitnahen Wiederbetrachtung.
Genau, es gibt ja einige Hits in diesem Jahr. Und wir haben ja den März 1997 rausgesucht. Und der März 1997 war auch schon richtig schön spektakulär. So, Marcel, jetzt bin ich gespannt. Welchen Song, welche Sache hast du jetzt hier rausgesucht?
Ich habe einen Song rausgesucht. Ja, wie soll ich es umschreiben? Also, am 17.3. war er auf Platz 40 der deutschen Charts.
Okay.
Ist eine Coverversion.
Aha.
Und war die Filmmusik zum erfolgreichsten Film erfolgreichsten deutschen Film 1997. Kannst du dir was vorstellen?
Erfolgreichster Film international.
Deutscher oder? Film.
Ach, der deutscher Film.
Der Film wurde Videowinner.
Dann weiß ich, dann ahne ich das, dass das aus der Männerpension her rühren könnte. War das der Film Männerpension?
Nicht ganz Männerpension, aber wir gehen in die richtige Richtung.
Und es singt eine, die eigentlich ein VJ war. Ist, nein, nein, nein.
Es dann singt doch keine Frau, es singt eine Band. Und
ach so,
die,
okay.
Hören wir uns jetzt einfach mal
na
an.
Na dann, bin gespannt. Knock, knock, knocking on the heaven's door. Knock, knock, knocking on the heaven's door. Ja, Marcel, da bin ich aber jetzt überrascht, weil den Song hatte ich schon mal gehört in irgendeiner Folge von so einem Marcel Kaldermann Musikgeschichte, Folge Nummer 1, aber der ist so zeitlos, nicht? Den
tja, wir hören erneut Knocking on Heaven's Door, diesmal gesungen von der deutschen Band Selig. Aus dem gleichnamigen Film mit Til Schweiger, Jan-Josef Liefers. Ganz geiler Film, also war mit einer meiner, ist immer noch einer meiner liebsten deutschen Filme. Das ist ja, wie gesagt, die Filmmusik. In Deutschland hat der Song dann Platz 31 geschafft, was höchste, was ich geschafft habe. Aber vielleicht noch zum Film, noch paar Infos zum Film. Und zwar Jan-Josef Liefers spielt in diesem Film den todkranken Rudi Wurlitzer. So, und Rudi Wurlitzer ist eine fiktive Figur, den gab es aber wirklich. Das war der Drehbuchautor, der das Drehbuch zum Film Pat Garrett Jagd Billy the Kid geschrieben hat.
Okay.
Und zu diesem Film hat damals ein gewisser Bob Dylan den Soundtrack geschrieben. Und auf diesem Soundtrack war drauf, welche Song?
Knocking on Heaven's Door.
Knocking on Heaven's Door.
So schließt sich der Kreis.
So schließt sich der Kreis, genau. Also ansonsten hier noch ein anderer Querverweis zu jemandem, den ich sehr mag und den ich sehr schätze. Und zwar zum Podcast 100 Mal Musiklegenden von Markus Dresen. Der hat nämlich jetzt vor kurzem, jetzt kommen wir wieder auf die Band Selig, hat nämlich vor kurzem eine Folge gebracht zu dem Song Selig ohne dich und hat da über die Entstehungsgeschichte der Band Selig, die sehr, sehr interessant ist, gesprochen. Das sollte man sich vielleicht mal anhören. Ich möchte hier nicht zu viel verraten, hört einfach mal rein.
Die waren noch ein klein wenig dann in Selbstfindungsphase gewesen, Selig, die hatten sich ja dann getrennt gehabt. Und ich muss ehrlich gestehen, ohne dich fand ich auch sehr schön und natürlich auch Knocking on Heaven's Door. Nur zwischendrin gab es halt auch, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen Schrei-Rock, Schrei-Pop, also wo sich dann der Sänger, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, der hat ja dann auch nochmal versucht, ein Solo-Projekt oder durchaus auch getourt durch Deutschland, Schrei den Namen deiner Mutter, ich weiß es gar nicht, ob das auch von Selig ist, auf alle Fälle war das so Mitte der 90er Jahre, waren Selig total angesagt und die Interpretation von Knocking on Heaven's Door gibt Selig natürlich recht, dass sie das auch gut können und auch sehr gut gemacht haben.
Genau, und wenn du wissen willst oder wenn ihr wissen wollt, wie der Sänger von Selig hieß, hört einfach mal beim Podcast von Markus Dresen mit rein. Einfach bei Spotify suchen oder ihr könnt es auch im Web, er hat sogar eine Webseite, der ist schon viel, viel weiter weiß, der ist irgendwo so bei Folge 400 oder so. 100 Mal Musiklegenden. Da geht es in jeder Folge um einen Song, wie der entstanden ist. So, ja. Das war jetzt sozusagen mein Song Nummer 1 für den März 97. Jens.
März 97, besser gesagt 17.03.97.
Jetzt bin ich ja gespannt, was du mitgebracht
und,
hast.
Ich bin auch nicht weit entfernt von deinem Platz. Du hast ja Platz 40 gehabt.
Ja.
Und ich bin Platz 36.
Platz 36.
In dem Falle, Chart-Eintritt am 17.02.97, Platz 53. Man merkt, da ging was. Und den höchsten Chart-Erfolg hatte wirklich diese Band am 17.03.97 und war 11 Wochen in den Charts. Und bevor ich hier weiter erzähle, habe ich noch eine kleine Überraschung mit. Deswegen habe ich geguckt, ob wir auch ein bisschen hier Geräusch-Podcast haben. Und wir haben Geräusch-Podcast. Ich greife mal in meine wunderschöne gelbe Tüte.
Jetzt wird's wild.
Weil diese Formation war bekannt für ein Utensil, was sie immer bei Auftritten mit sich geführt hat.
Du nimmst diesen Podcast wirklich ernst, Jens.
Ja, klar, so.
Aha.
Ich habe jetzt eine Tüte vor mir von einem namhaften Gummibärenhersteller. Und der macht dann auch verschiedene Figuren. Und Marcel, was siehst du da drauf?
Ich sehe hier Schlangen.
Schlangen. Ja, in dem Falle war das bei der Band so, wir können ja auch mal öffnen und dann eine Schlange vertilgen hier, war das so, dass bei diesen Auftritten eine Schlange im Grunde genommen immer ein Bandmitglied war. Kannst du das vorstellen, wer das war?
Jetzt hast du mich echt neugierig gemacht. Jetzt
ja,
bin ich
neugierig.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, und zwar Das ist ein typischer Eurodance-Song, diesmal ohne männlichen Rap-Teil. Also da war dann vorbei, also der Rapper ist dann ausgestiegen aus der Band und die Glanzzeiten waren letztendlich dann auch schon fast vorbei. Das war sozusagen der Abgesang dieses Lied und wir hören ganz einfach mal rein. Ja, es ist Pharao und The Temple of Love. Typischer Eurodance-Song, hatte ich schon gesagt. Sängerin ist Kyra Pharao, natürlich ein Künstlername. Original heißt sie Claudia Banerjee, geboren 1971 in Kairo. Da merkt man schon, da ist eine gewisse Idee dahinter. Immerhin hat sie auch vom Outfit her, von der Optik her, passt sie auch gut zum Thema Pharao. Und von 1994... bis zum Frühjahr 97, wir sind jetzt Frühjahr 97, war die Glanzzeit von Pharao. Sie hatte halt viele Hits mit Pharao, Show Your Secrets, klar, erinnert man sich, There's a Star und World of Magic und zum Abschluss dann Temple of Love. Und hinter dem Projekt standen die Produzenten Alexander Hawking und Stephen Harning, aka Steve. Letzterer war dann auch seit 97 Teil des DJ-Produzenten-Duos Milk & Sugar. Also in dem Falle hat er dann wo weitergemacht, wo er gemerkt hat, dass diese Eurodance-Geschichte mit Pharao dann nicht mehr so funktioniert hat. Auf alle Fälle touren die mittlerweile auch wieder bei diesen sogenannten Eurodance-Festivals.
Die touren wieder.
Ja, die touren wieder. Aber muss ehrlich gestehen, wenn man sich die Kyra damals anschaut, und die Kyra heute anschaut, da gibt es einen gewissen optischen Unterschied.
Eine gewisse Mumifizierung, um nicht...
Genau. Also das und das Interessante, deswegen hatte ich diesen Gummibärchenhersteller mitgebracht mit diesen Crazy Pythons. Ein inoffizielles Mitglied der Gruppe war die 3 Meter lange Python Petit. Ja, man kann eine Python, die 3 Meter lang ist, auch Petit nennen, ne? Die war dann immer beim Konzept- und Bühnenprogramm von Pharao mit dabei. Deswegen der kleine Hinweis hier, Haribo Crazy Pythons oder Pythons. Und mich hat das auch so ein klein wenig erinnert, das war ja so in die Zeit, wo das so ausgelaufen ist. No Man's Land mit 7 Seconds und auch Robert Miles hat ja schon den Weg gewiesen, wohin es dann ging, dass man dann Stück für Stück verzichtet hat auf den Rap-Part, der ja Mitte der 90er oder Richtung Mitte der 90er beim Eurodance Usus war. Und so ab 97 ging es Stück weit in eine andere Richtung, Trance mit halt weiblichen Gesangspart. Also die Rap-Geschichte wurde weniger in den ganzen Produktionen. Jedenfalls eine schöne Geschichte, wenn man sich das anhört. Ja, so ein bisschen auch ein bisschen melancholisch, Temple of Love. Ich weiß, dass ich die CD noch habe. Ich habe sie für den Moment nicht gefunden. Ich hätte sie beinahe noch mitgebracht. Von Pharao, aber ich kann mich entsinnen, so der Überhit war es in der Disco nicht.
Also, ich weiß, ich habe mal bei der 90er Party Show Your Secrets habe ich mal gespielt, weil das gewünscht wurde, aber ansonsten jetzt so in der heutigen Zeit, ich glaube, wenn du das heute spielst, das ist eher einer der unbekannten Eurodance-Sachen, wenn man heute, diese Epoche aufgreift.
Ja.
Dann geht es doch eher wieder in die Richtung.
Aber dennoch ist es gut anhörenswert in einem Eurodance-Radioformat oder halt eine Eurodance-Geschichte, wo man mal abseitig von den Großen der Eurodance-Szene, gut, Pharao gehört eigentlich auch mit dazu, aber jedenfalls dieses Lied, das durchaus man bringen kann. Also so schlecht finde ich das nicht.
Ja, es hat ja nicht gesagt schlecht, genau. Aber ich glaube, es wird nicht viele Kenner mehr finden auf der heutigen Tanzfläche. Dann wird es doch noch wieder eher auf Labouche oder Dr. Alban oder Hathaway oder die ganzen oder Snap hinauslaufen auf die typischen Protagonisten der Eurodance-Szene.
Genau. Jedenfalls das Video selber, Temple of Love, sieht man, haben sich viel Mühe gegeben, weil die dachten, die könnten da nochmal was reißen, 97. Und haben dann halt auch so eine Wippe, eine Schaukel drin gehabt, wo sich dann entsprechend die Protagonisten dort dargestellt haben, aber wenn man sich das genau anschaut, diese Schaukel, das sieht schon ein bisschen, in heutigen Verhältnissen so ein bisschen dilettantischer aus, so ein bisschen unrund läuft die Schaukel. Aber gut, das war halt 90er-Jahre-Technik bei der Aufnahme, so ein bisschen auch erinnert, wobei die haben wesentlich bessere Videos gemacht, Shem & Spoon, das ging in die Richtung, aber halt einfacher gestrickt. Da war noch ein bisschen Geld da, 97. Und da haben wir gesagt, wir wollen jetzt mal probieren, ob wir an die Erfolge von I Show Your Secrets und There's a Star anknüpfen können, was dann aber leider nicht mehr so gelang. Platz 36 und das war's dann auch.
Man sieht, dass Jens in dieser Phase sehr, sehr bewandert ist, weil es war so deine Zeit, wenn ich mich daran erinnere, war so deine Zeit, wo du als DJ schon intensiv gestartet bist. Ich erinnere Teenie Disco und sowas, alles, was es da gab, wo Jens schon voll dabei war. Das war auch so seine Zeit. So fing bei mir so die Zeit, das fing dann so erst an, wo man sich mehr für Musik interessiert hat und dann Partys gegangen ist und Partys gehen konnte. Und das Jahr drauf ging es ja dann schon los mit Auflegen.
So Marcel, das war jetzt mein erster Titel und wir bleiben ja nach wie vor im Jahr 97, wie viele Jahre ist das zurück? Habe ich dich jetzt auf den falschen Fuß erwischt?
Nein,
25
Jahre und 3 Monate.
Okay.
Gut. Jens, bevor wir weitergehen in den nächsten Song, es gab den expliziten Wunsch unserer Zuhörer, dass wir vielleicht mal mit drüber sprechen, was ist denn in dem Moment oder in der Zeit, wo wir uns gerade musikalisch befinden, auch weltpolitisch passiert. Ich habe da mal 3 Stichpunkte rausgesucht. Erstens, wir sind im März 97. Im März der Castor-Transport, ganz großes Thema, rollt durch Deutschland und schafft es, nach 3 Tagen unterwegs ist, in Gorleben einzutreffen, durch viele Blockaden, was noch alles. Das war damals sehr, sehr aktuell. Dann März, für die Musikszene sehr tragisch. Notorious B.I.G. wird erschossen. Und es gibt damals schon, ja, unser ehemaliger Finanzminister Theo Weigel. Es gibt Diskussionen zur Einführung des Euros. Er hat gesagt, dass die Einführung des Euros in der verschiedenen oder die Einheitswährung in verschiedenen Ländern an bestimmte Bedingungen geknüpft sein sollte, dass die Länder liquide sind, dass die gewisse Bedingungen mitbringen. Also der war dann damals schon seiner Zeit sozusagen voraus mit dem, was wir dann Probleme hatten. Das vielleicht mal für euch als Hinweis, was damals so passiert ist. Wir werden jetzt immer so ein bisschen was mit erzählen, damit ihr ungefähr wisst, in welcher Zeit wir uns bewegen. Und ich komme jetzt zu meinem zweiten Song. Der zweite Song ist zum Zeitpunkt unserer Chartanalyse Platz 86. Ziemlich weit hinten.
Ja.
Ich gebe meine 4 mit. Die Band waren in UK sehr erfolgreich. Sehr, sehr erfolgreich. Dann vielleicht noch ein zweiter Hinweis. Die Band hat sehr explizit politische Texte. Explizit politisch. Also viele Titel hatten eine politische Ausrichtung. Und der Bandname...
Ist schwierig auszusprechen.
Der Bandname ist ein Wesen der afrikanischen Mythologie.
No, nochmal. Ist auch schwierig auszusprechen.
Ich finde es nicht schwierig auszusprechen.
Also ja, aber wenn man das einmal so hört und die Band noch nicht so gehört hat, dann fragt man schon nochmal nach, wie jetzt? Was jetzt? Ist das jetzt? Ich habe eine Ahnung, es kann sein, dass ich auch dieses Album zu Hause habe, wo der Titel mit drauf war und auf alle Fälle, wenn es der ist, ich bin jetzt gleich gespannt, dann lief der damals auch in Dauerschleife in den Musik-Videokanälen, die es damals noch im Fernsehen gab, in Dauerschleife, also wirklich sehr, sehr oft und ich bin gespannt. Oder soll ich den Tipp jetzt schon mal abgeben?
Gib mal einen Tipp ab.
Also ich würde ja beinahe sagen Chumbawamba.
Nein, dann bist du leider falsch.
Ah, dann bin ich leider falsch.
Da bist leider falsch, weil Chumbawamba, da ging es ja glaube ich die ganze Zeit um Saufen, hat nicht mit politischen
Texten
naja. zu tun.
Man kann sich die Politik auch schön saufen.
Okay, nein, wir gehen in den Rockbereich und hier ist mein Song Nummer 2.
Wir reden ja auch noch mal kurz dazwischen. Das tun wir jetzt mal einfach mal lüften, das Geheimnis. Da war ich dann doch richtig. Also Skunk Nancy und Hedoism wird so der Titel, so hieß der Titel, irgendwie in Klammern noch irgendeine Sache dazu.
Ich glaube, Just Befehl,
ja.
Just Because You.
Wenn ich mir das gerade eben noch so angehört habe, dachte ich mir für einen Moment an No Doubt. So der Anfangsakkord war ja damals auch so in diese Indie-Rock oder halt dieser Sound, und No Doubt waren ja auch total angesagt. Und Skunk and Nancy, wenn ich so die Frau nochmal vor mir habe, wirkte sie so ein klein wenig wie das Gegenpart nicht, aber Zwillingsschwester vom Prodigy-Sänger. So ein klein wenig von der Optik her. Kannst du dich entsinnen oder liege ich da ganz falsch?
Also er hatte keine Haare, also ja. Zumindest ist der Sänger von, der Sänger von Prodigy hatte ja zumindest seine
ja.
Hochgestylten Haare. Ja, also die, insgesamt machte die Band natürlich schon durch das Aussehen der Sängerin, kahlköpfige Sängerin, ja, machte schon was her. Auch dieser Song lief bei bei MTV und bei Viva in Heavy Rotation, also von früh bis spät. Und es war zu der damaligen Zeit, wenn man sich die Charts, zu dem Fall müsste man sich jetzt mal, nehmt euch einfach mal die Charts an dem Tag, könnt ihr im Internet googeln sozusagen, könnt ihr euch anschauen, vom 17.03.97, ist das, wenn man die restlichen Songs sieht, was ganz anderes. Es war in dieser Zeitrange, war das ein Song, der völlig aus dem, was da damals lief, es war so die Zeit, wo auch die Backstreet Boys aufkamen, wo Spice Girls sehr aktuell waren, wo dieser Song so ein bisschen rausstach und rausbrach aus dieser ganzen Musikmaschinerie.
Da haben sich die Musikredakteure dort gesagt, also wir können nicht die ganze Zeit Eurodance und Boygroup und Girly Power geschwafelt, wir müssen auch mal ehrlichen Rock dort darstellen, und sie hat ja eine tolle Stimme. Man muss es nach wie vor sagen, Skunk and Nancy, aber ist dann doch ein bisschen ruhiger geworden.
Ist ruhiger geworden. Sie waren in den 90er Jahren, waren sie eine der erfolgreichsten Bands, zumindest in UK. In Deutschland hatten sie nicht so viele Erfolge. Zumindest mit ihrem Song haben sie es in Deutschland auf Platz 12 geschafft und waren 25 Wochen in den Charts.
Und das ist sehr, sehr gut, sich so lange zu halten. Zwar nicht so gut wie Andrea Berg mit dem Best-of-Album, nicht? Ich glaube, das waren über 2 Jahre oder 3 Jahre, ich weiß gar nicht, aber gut, ein anderes Thema. Auf alle Fälle komme ich jetzt zu meinem zweiten Titel vom 17.03.1997. Und wir haben noch gar nicht geöffnet, die Tüte, werden wir deine Kinder vertilgen hier, ich nehme das jetzt nicht mit hier, die lieben kleinen Schlangen hier zum Essen.
Hast du schon wieder was mitgebracht?
Ja, natürlich. Für den zweiten Song habe ich auch ein Utensil mit. Es handelt sich um den Songtitel. Ist im Grunde genommen eine Coverversion. Und so schaut das aus. Ich kann jetzt mal erklären, das ist eine Flasche. Da ist eine klare Flüssigkeit drin, kein Alkohol. Das kann man vielleicht als Sportgetränk bezeichnen. Auf alle Fälle ist ein Inhaltsstoff bei diesem Sportgetränk ganz, ganz wichtig, und vielleicht erkennst du den, was hier ganz wichtig ist bei diesem Getränk?
Leim
ist es nicht. Es steht ja ganz groß drauf. Ich weiß nicht, wie gut du in Chemie warst.
O2.
Also hat nichts zu tun mit diesem Netz hier, sondern O2 ist bekanntlich, jetzt mache ich so ein klein wenig mal ein Lehrer.
Sauerstoff, wir reden über Sauerstoff.
Sauerstoff. So, und ein Lied über Sauerstoff. Fällt dir da was ein?
Über Sauerstoff, ein Lied über Sauerstoff.
Betroffenes Schweigen.
Betroffenes Schweigen, ein Lied über Sauerstoff. Jetzt hast du mich auf Sometimes I need the air that I breathe. Oder Can you feel it in the air tonight?
Ja. Also, es ist eine Coverversion im Trance-Format mit weiblichem Vocal. Chart-Einstieg war am 17.03.97 tatsächlich. Und die höchste Position war am 21.04.97 mit Platz 16. Und war 15 Wochen in den Charts. Das Interessante ist, diejenigen, die das gecovert haben, haben im Grunde genommen den ähnlichen Beruf gehabt wie der Originalkünstler. Aber bevor wir dazu kommen, hören wir ganz einfach mal rein. So, Marcel, du hast gehört, Und dir ist schon in den Sinn gekommen, woher das Original ist.
Das Original ist natürlich vom fantastischen, vom unerreichten Jean-Michel Jarre.
Genau, Jean-Michel Jarre hat das Original von Oxygen. Und diese beiden, die Geschwister Giorgio Coppehele, ja, in München sind die ansässig, haben sich an die Lieder gemacht aus dem Album Oxygen 4. Französisch ist mir nicht eingefallen, wie 4 ist, aber können wir nachreichen, ist ja nicht das Thema. Und die haben dann im Grunde genommen als Vertigo dann dieses Oxygen rausgebracht. Und ich hatte schon gesagt, das Interessante bei der ganzen Geschichte ist, sowohl Jean-Michel Jarre hat begonnen als Produzent für Musik für Filme oder Fernsehserien und Werbung, wie auch diese Brüder, die das immer noch machen mit ihren Ehefrauen. Die haben halt gesagt, wir müssen da auch noch ein klein wenig mitmischen. Und hier sind wir halt auch bei diesen Trends, kann man schon durchaus nennen. Und Jean-Michel Jarre, nochmal den Sprung zurückzumachen, war für mich immer der Künstler, ich hatte das nie auf dem Schirm gehabt, so als kleiner Stift. Aber wenn man dann im Fernsehen so geschaut hat, diese ganzen Artistennummern, haben die dann immer genommen, drunter Songs von Jean-Michel Jarre, um das Ganze noch ein bisschen sphärischer wirken zu lassen. Bei Jongliernummern, bei Artistennummern mit halt Schauke, alles drum und dran. Das war so Usus. Anfang der 80er Jahre wurde diese Musik dadurch auch nochmal mehr populärer. Ist halt richtig schöne Sinti-Music, also eine richtig tolle Ikone der Sinti-Music.
Also bei Jean-Michel Jarre fällt mir immer wieder ein, damals im Radio, wenn man sich als Bub so ein bisschen angefangen hat, für Radio zu interessieren, das war immer so Hintergrundmusik. Das lief dann so mal so zwischendurch, waberte mal so die ganze Zeit hier James Last Biscaya, sowas halt.
Ja, ja.
Das wurde dann als Jingle benutzt und dann lief das halt die ganze Zeit. Also daran kann ich mich noch ganz gut erinnern.
Aber ich kann mich halt an Künstlernummern. Da wurde das gerne genommen, verschiedene Tracks von ihm. Und Vertigo haben halt diese Sache dann 1997 aufgegriffen und so ähnlich sind wir wieder beim Thema Robert Miles, wenn ich da an One and One denke, oder On and On, One and One, ja, eine schöne Gesangsstimme drunter und dann hat das noch einmal ein bisschen mehr Drive, natürlich auch mit aktueller Instrumentierung und halt zeitlos. Schönes Lied, finde ich nach wie vor. Sowohl original wie auch diese Coverversion.
Und ich kann förmlich hören, wie 90% der Zuhörer völlig enttäuscht sind, weil sie gedacht haben, sie hören jetzt typische Songs aus den 97ern. Aber ich glaube, mit den 4 Songs hat kaum einer heute gerechnet. Also ich dachte auch eher, dass du irgendwas bringst von Backstreet Boys oder irgend sowas, dass du sowas in der Art mitbringst. Aber das ist halt der Sinn des Podcasts. Vielleicht.
Weil alles andere können andere machen.
Genau. Und. Wir haben ja versprochen, wir kommen nochmal wieder ins Jahr 97 und da wird vielleicht auch der ein oder andere bekanntere Song mit dabei sein, weil wie gesagt, ich habe mir die Charts von 97 angeschaut, das ist, also im Endeffekt hätte man eine Folge mit 100 Songs machen können, das ist Wahnsinn, was dort an bekannten Songs unterwegs
war. Ja, wir sind ja in der Entwicklung, es kann auch sein, wir machen mal eine Chartlotterie, jeder bringt eine Musik mit und der andere darf dann raten, aus welchem Jahr, Jahrzehnt ungefähr, weil das ja auch interessant, weil es wiederholen sich ja durchaus auch die Sounds. Natürlich ist, hört man von der Komposition schon, dass es moderner ist, aber wenn man sich überlegt, was für Sounds immer mal wiederkehren oder Richtungen wiederkehren, halt Musik ist nach wie vor zeitlos.
Wunderbar. Und was mir vor allen Dingen vielleicht als langsame Ausblende für diese Folge, was mir extrem aufgefallen ist, ich habe mir die Charts der letzten Jahre angeguckt, man kann richtig festmachen, ab welchem Moment gewisse Musikgenres eingeläutet wurden. Zum Beispiel 88, 89, man hatte den Sound der 80er mit Deepish Mode, wie sie alle hießen, die unterwegs waren. Die waren da unterwegs. Und dann kam 88, 89 kam so ein Sound Milli Vanilli. Und da konnte man genau sagen, okay, hier ist ein Break, hier geht schon wieder eine neue Musikrichtung los. Also das ist schon cool.
Lass uns einfach das Thema nochmal irgendwann aufgreifen. Ich bin genau auch deiner Meinung, es gibt für mich Titel, Songs, die halt ein neues Jahrzehnt einläuten. Und das werden wir nochmal separat irgendwie mit einflechten. Aber jetzt ist erstmal Zeit, uns zu verabschieden. Schön, dass ihr dran geblieben seid, hoffen wir zumindest. Und für Feedbacks und Wünsche, Anregungen sind wir nach wie vor zu haben. Und wir wünschen euch natürlich bis zum nächsten Podcast eine schöne Zeit.
Genau, ich möchte mich auch noch verabschieden und vielleicht als Teaser für den nächsten Podcast. In den nächsten Podcast geht es um eine meiner Lieblingsbands. In diesem Sinne, macht's gut, tschüss und ciao. 1, 2
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.